Jean und Beatrice. Hörspiel von Carole Fréchette. Aus dem kanadischen Französisch von Heinz Schwarzinger.
Ja? Wer ist da? Ja, ich weiß. Der Aufzug ist kaputt. Sie sind 33 Stockwerke zu Fuß hochgestiegen und keiner Menschenseele begegnet. Sie haben sich schon gefragt, ob das Gebäude überhaupt bewohnt ist oder ob das alles hier nur ein Scherz sei, vielleicht sogar ein Hinterhalt. So um den 18. Stock verließ sie der Mut ein wenig und ein paar Minuten lang haben sie sich überlegt, ob sie nicht besser umkehren sollten. Doch gleich hatten sie sich wieder im Griff. Die letzten 15 Stockwerke haben sie im Laufschritt erklommen. Sie sind ja ein wahrer Leichtathlet. Doch nicht der Sprint hat sie erledigt, sondern die unerträgliche Hitze im Treppenhaus. Sie sind ja völlig ausgetrocknet. Irgendwo muss ich doch noch Wasser haben. Ach, entschuldigen Sie, ich rede zu viel.
Wie hoch?
Wie bitte?
Hoch. Wie viel ist das?
Was meinen Sie?
Das ist doch Ihr Aushang.
Ja, das ist mein Aushang.
Da sehen Sie, was da steht. Hohe Belohnung.
Ja, das steht da.
Wie hoch?
Nicht gleich.
Wie bitte?
Wir wollen nicht sofort darüber reden.
Warum denn nicht?
Bitte lächeln.
Wie hoch ist die Belohnung?
Für mein Archiv. Schauen Sie auf Fotos, immer so finster.
Mitteilung an die Männer dieser Stadt. Eine junge Erbin mit viel Klarsicht und Verstand, die noch nie gelebt hat.
Geliebt.
Wie bitte?
Die noch nie geliebt hat.
Die noch nie geliebt hat, weder ihren Vater noch ihre Mutter noch ihre Katze.
Noch ihre Tante aus Amerika, die ihr jedes Jahr zu Weihnachten $100 schickte. Noch ihr Dienstmädchen Janine, die ihr immer Plätzchen mit Schokostücken machte. Noch die 14 Liebhaber, die sie in ihren 14 Jahren Sexualleben hatte.
Ja. Besagte Dame sucht einen Mann, der imstande wäre, sie zu interessieren, zu rühren und zu verführen. In dieser Reihenfolge. Hohe Belohnung. Steht hier. Hohe Belohnung. In Großbuchstaben.
Weiß ich. Und darunter in kleinen Lettern, Interessenten können im 33. Stock vorstellig werden und so weiter und so fort.
Also, eine hohe Belohnung. Wie viel ist das?
Kommen Sie hierher. Zum Fenster. Sehen Sie hinunter. Gehört alles mir.
Was?
Die Straße da unten. Die gehört mir.
Was heißt die Straße?
Alles, was da steht. Vom griechischen Imbiss an der einen Seite bis zur schwulen Kneipe an der anderen. Gehört alles mir.
Die ganzen Hochhäuser?
Alle Hochhäuser. Dieses inbegriffen.
Das gehört alles Ihnen? Die Läden, die Lofts, die Wohnungen?
Alles. Hat mir mein Vater hinterlassen. In seinem Testament stand wortwörtlich, ich vererbe meiner Tochter Beatrice alle in meinem Besitz befindlichen Straßen.
Ihr Vater?
John Trancic, der König der Plastikeimer.
Nie gehört.
Haben Sie einen Plastikeimer?
Wie bitte?
Sie haben bestimmt einen Eimer aus Plastik. Jeder hat einen. Sogar die ganz Armen. Das hat mein Vater ein Vermögen eingebracht. Alles, was sie in ihrem ganzen Leben weggeworfen haben. Ihre Scherben, alte Kulis, nicht zu Ende geschriebene Briefe, Spaghetti-Reste, das hat er alles vermüllt. Zu so einem Einfall gehört Genie. Den Mist der westlichen Welt in Plastikbehältern einsammeln. Mit dem Geld der Mülleimer kaufte er sich Straßen. Sein Traum war, ein ganzes Stadtviertel zu besitzen, mit all den Leuten, die da leben. Doch er ist bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen, auf der B11, in seinem dicken Lincoln. Der Kopf war weggerissen, man hat alles abgesucht, er wurde nie gefunden.
Wer?
Sein Kopf. Sie haben alles abgegrast. Die Felder, der Wald dahinter, aber sein Kopf wurde nie gefunden, mit den gealterten Zügen, dem Toupet und dem bösen Blick. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn man den Kopf seines Vaters verliert? Ich war seine einzige Tochter, er hat mir alles vererbt. Oh, jetzt habe schon wieder ich geredet. Was haben Sie gesagt?
Ich habe von Geld geredet.
Ach ja, das Geld.
Wie viel?
Ein ganz dicker Scheck. Sie werden schon sehen.
Ich will 20er-Scheine.
Warum 20er?
Das sind meine Lieblingsscheine.
Warum das?
Ich mag sie. Ich staple sie in der Schublade auf Rolle sie in der Hosentasche zusammen, lasse sie im Geschäft lässig auf den Ladentisch fallen, stecke dem Kellner heimlich einen zu, drücke den Kids einen in die Hand, die mich auf der Straße um Kleingeld anschnorren.
In Ordnung. Ich werde sie mit 20er-Schein bezahlen, wenn sie es schaffen.
Ich bin bereit.
Bereit wozu?
Anzufangen.
Moment. Ich muss Ihnen erst ein paar Fragen stellen für mein Archiv. Ihr Name?
Jean.
Und weiter?
Das genügt.
Alter?
Schreiben Sie unbekannt.
Was heißt unbekannt?
Ich erinnere mich nie an mein Alter.
Eine ungefähre Idee müssen Sie doch haben.
Jung genug, um 33 Stockwerke zu Fuß hochzusteigen, alt genug, dass mir dabei die Luft ausgeht.
Gut. Familienstand?
Allein.
Was heißt allein?
Allein in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung, im Bett, im Bauch, im Kopf.
In Ordnung. Allein. Die Liebe.
Was? Die Liebe?
Wie viel Lieben gab es in Ihrem Leben? Ich meine von Anfang an.
Ich verstehe die Frage nicht.
Ist doch ganz einfach. Wie oft waren Sie verliebt?
Schreiben Sie, weiß nicht.
Weiß nicht?
Weiß nicht, was das Wort Liebe genau beinhaltet.
Die Bereitschaft einer menschlichen Einheit Gutes zu wollen und sich dem Guten uneingeschränkt zu widmen.
Schreiben Sie, weiß nicht, ob Liebe in Größe, Gewicht oder Einheiten gezählt wird? Weiß nicht, was es heißt, einem Menschen Gutes zu wollen? Weiß nicht, wie viele lieben im Leben? Kann diese Frage nicht beantworten.
Wie Sie wünschen. Beschäftigung?
Jäger.
Ah ja? Sie sind mein erster Jäger. Bis jetzt hatte ich einen schwedischen Masseur, einen Philosophieprofessor, der eine Dissertation über Verführung verfasst hatte, die Versuchung des anderen, einen Abwasseringenieur total depressiv.
Könnten wir...
Einen ausgebrannten Symbiologen, einen bekannten Filmschauspieler, er spielte die Erbse in einem Spot für gemischtes
Könnten
Gemüse.
Könnten wir anfangen
einen
mit
Pizzalieferanten, der sich in der Adresse geirrt hatte, und einen Ex-Sträfling, der mit Brieftaschen hausieren ging.
Ich möchte anfangen.
Keiner hat es bis zum Ende der ersten Prüfung geschafft. Ich warf sie alle wieder raus. Die meisten schon, bevor es überhaupt losging. Sie langweilten mich. Ich halte Langeweile nicht aus. Ich will sie aber nicht entmutigen. Was jagen Sie denn so? Hasen? Bisons? Schmetterlinge?
Prämien.
Wie bitte?
Ich bin Prämienjäger. Ich finde weggelaufene Kinder wieder, Diebesgut, Schmuck, den reiche, faltige Frauen verlegt haben. Ich tue alles Menschenmögliche für eine Belohnung.
Und bekommen Sie jedes Mal eine?
Nein, nicht jedes Mal.
Und was tun Sie, wenn es daneben geht?
Dann gehe ich nach Hause und kotze wie ein Reiher.
Wir sind fast durch. Nur noch ein paar Fragen zur Persönlichkeit. Wofür interessieren Sie sich im Leben?
Für 20er-Scheine.
Ist das alles?
In erster Linie, ja.
Und in zweiter Linie?
So nebenbei für alles, was man mit 20er-Scheinen kaufen kann. Dinge, Dienste, Lächeln.
Abends nach dem Essen, was machen Sie da?
Da gehe ich hinaus, laufe durch die Straßen, rolle 20er-Scheine in der Hosentasche.
Und nachts?
Nachts schlafe ich.
Haben Sie Albträume?
Ich träume, dass mir die Brust aufgesägt wird.
Und was ist da drin, in Ihrer Brust?
Nichts. Da ist gar nichts drin.
Woran denken Sie beim Aufstehen?
Ich denke, heute muss ich mir ein paar 20er verdienen.
Und dann?
Dann schaue ich, ob es Fotos verschwundener Mädchen in der Zeitung gibt, Phantombilder von Kettensägenmonstern.
Und wenn nichts in der Zeitung ist?
Dann gibt es immer noch die Aushänge an den Laternenpfählen der Stadt. Entlaufene Rassehunde. Reiche Erbinnen, die verführt werden wollen.
Gut, das genügt. Ich bin müde. Wir machen eine Pause.
Was heißt eine Pause?
Ich bin so. Ich bekomme Anfälle von Müdigkeit. Urplötzlich.
Ich will aber sofort anschauen.
Entschuldigt Sie, aber ich... Ich habe Durst.
Können wir jetzt anfangen?
Waren Sie schon einmal in der Wüste von Nevada?
Nein.
Sie ist in meinem Mund. Benji?
Können wir jetzt anfangen?
Ich habe Durst. An Ihrer Stelle würde ich mir 10 Sekunden gönnen, um Kräfte zu sammeln.
Es wird nicht nötig sein.
Wie Sie möchten. Ich muss Ihnen erst die Spielregeln erläutern.
Was für Spielregeln?
Für die erste Prüfung.
Dann los.
Sie müssen mich interessieren.
Weiß ich.
Mich wirklich interessieren.
Weiß ich.
Sie müssen mir eine Geschichte erzählen, die mich total fesselt.
Okay.
Denken Sie, das ist einfach?
Ich denke gar nichts.
Aufregende Geschichten habe ich 1000 erlebt. Und da muss Ihre schon wirklich außerordentlich sein.
Was heißt außerordentlich?
Ich weiß nicht. Das müssen Sie herausfinden. Überraschen Sie mich, ich muss an Ihren Lippen hängen.
Wie, an den Lippen hängen?
Und dann muss ich Sie anflehen, weiterzuerzählen. 3-mal.
Gut. Ist das alles?
Sie haben 15 Minuten Zeit.
Das ist nicht lang.
So ist es aber.
In Ordnung. Es ist die Geschichte eines Jungen.
Und los.
Ein armer Junge, der in einer Baracke am Bahndamm zur Welt kam. In einer eisigen Februarnacht.
Ich kam morgens während einer Hitzewelle zur Welt, stellen Sie sich vor. Es war so heiß, dass die alten Leute in den Armenvierteln wie die Fliegen starben, hat mir mein Vater erzählt.
Zu Beginn der Geschichte steckt der Junge noch im Bauch seiner Mutter, ein 18-jähriges Mädchen, das zitternd und allein in der Baracke am Bahndamm hockt.
Wissen Sie, wie ich gezeugt wurde?
9 Monate lang fürchtet sie sich schon vor dem, was da in ihr heranwächst.
John Trencic war mit seiner Frau Desdemona im Urlaub in den Süden gefahren. Er hatte eine Suite im obersten Stockwerk reserviert, im Coconut Inn. Nach 3 Tagen gab es eine Orkanwarnung. Die beiden stellten sich an die Fensterfront und schauten zu, wie der Wind die Wellen über 15 Meter hochpeitschte. Die Palmen
in der Baracke am Bahndamm spürte sie so einen mächtigen Druck.
Plötzlich riss John Desdemona auf den Teppich nieder, zerfetzte ihr luftiges Negligé und drang in sie ein. Und genau in dem Augenblick, da John Trencic seinen Samen in Desdemona Hyacinths Leib ergoss, flog das Dach des Coconut Inn davon. Verstehen Sie? Es flog davon. Am nächsten Tag wurden sie aus den Trümmern geborgen. In allen Zeitungen der Welt stand zu lesen, ein Ehepaar überlebt auf wunderbare Weise den Orkan Beatrice. So wurde ich gezeugt. Was sagten Sie eben?
Ich sagte, das Mädchen hockt in der Baracke am Bahndamm und spürt einen ungeheuren Druck wie einen Sturmwind.
Meine Mutter Desdemona heißt.
Also drückt sie auch ganz mächtig und endlich rutscht ihr Sohn zwischen den Beinen raus. Sie nimmt ihn und drückt ihn an die Brust. Und plötzlich schreit sie auf. Sie hatte unter dem linken Busen etwas gespürt, wissen Sie, so eine Art Stich. Ja, sie sieht sich die Hände des Jungen an.
Meine Mutter Desdemona Hyacinth brüllte und starb.
Sie besieht sich die linke Hand.
Aus ihrem Bauch kroch.
Da war nichts. Dann besieht sie sich die rechte und da bemerkt sie, dass ihr Sohn etwas in der rechten Hand hält. Und wissen Sie, was das war, was Ihr Sohn in der rechten Hand hielt?
Nein, weiß ich nicht. Doch während sie meinen Namen schrie, starb meine Mutter in einer Lache
Hand
aus Blut. Hat mir mein Vater erzählt.
Hielt er von seinen winzigen Fingern fest umklammert ein kleines, ja, so ein klitzekleines Messerchen mit Ledergriff und ungeheuer scharfer Klinge.
Messer?
Jawohl. Ein Messer. Erschrocken versucht das Mädchen, die Hand ihres Sohnes zu öffnen, um es ihm abzunehmen. Vergeblich. Wie Stahlklammern krallen sich die Finger des Babys um den Messergriff. In den ersten paar Monaten ließ das Mädchen nichts unversucht, ihm das Messer zu entwinden. Sie hat es mit Seife versucht, mit Öl. Sie zerrte mit aller Kraft an den Fingerchen. Dann sagte sie sich, wenn er größer wird, gleitet ihm das Messer von selbst durch die Finger. Der Junge wuchs, doch das Messer wuchs mit. Er wurde 2, Er wurde 4. Er wurde 8. Mit seinem ewigen Messer in der Hand wurde es leer um ihn herum.
Bei mir da. Da fürchtete sich das Dienstmädchen, die Janine vor mir.
Er wurde 10, 12. Die anderen Jungs trauten sich nicht in seine Nähe.
Tag. Ich nahm sie mit zum Einkaufen, nur um mit ihr weiterreden zu können.
Und als er 14 war,
sogar nachts weckte ich sie auf,
spürte er vom Messer aus etwas den Arm entlang zum Hals und Kiefer hochsteigen, ja? So eine Art Spannung.
Was für eine Spannung?
Er ging nachts auf die Straße und marschierte durch die Dunkelheit, das Messer gut sichtbar vorgestreckt.
Warum?
Warum? Mit 16 begann er sich zu fragen, warum? Ja, warum bin ich mit einem Messer in der Hand zur Welt gekommen? Was soll ich abschneiden? Wen soll ich erstechen? Er marschierte durch die Straßen und stellte sich leise immer wieder dieselbe Frage. Und dann sah er eines Tages ein Mädchen mit langem, bis zu den Hüften wallenden Haar. Wallendes Haar, so wie ihres. Und hinter ihr ein Dienstmädchen, das ihr dicht auf den Fersen folgte. Sie redete und redete. Und das Dienstmädchen hörte zu und schleppte die Einkäufe. Und sofort war ihm klar, das Messer war für sie bestimmt. Von Anfang an war es für sie bestimmt. Und da stürzte er sich auf das Mädchen, das immer fortredete. Und so hat er sie entführt. Mitten am Nachmittag. Sie sagte nur immer, hören Sie auf, gehen Sie weg, das dürfen Sie nicht. Sie redete in einem fort. Er brüllte, halten Sie den Mund.
Hören Sie auf.
Aber sie redete und redete immer weiter mit
Gehen
ihrem
sie?
Kleinen rosaroten Mund. Und da ging er dann ganz nah an sie heran und sagte, so, jetzt hörst du mir mal zu. Er sagte, siehst du das Messer in meiner Hand? Es ist da, seit ich auf der Welt bin. Ich wusste nicht wozu. Jetzt weiß ich es. Ich soll den Mund eines Mädchens wie dir rausschneiden. Verstehst du das? Und er stach ihr mit der Spitze in einen Mundwinkel. In diesem Augenblick hat sie begriffen. Sie wusste genau, was sie tun musste, um ihren Mund zu retten.
Was hat sie getan, um ihren Mund zu retten? Weiter.
Wie bitte?
Weiter. Die Geschichte. Erzählen Sie die Geschichte weiter. Bitte.
Ich hab's geschafft.
Sie haben geschwindelt.
Überhaupt nicht.
Sie hatten ein Messer.
Haben Sie gesagt, Messer sind verboten?
Nein, aber trotzdem.
Ich habe es geschafft.
Mir ist kalt.
Sie hingen an meinen Lippen.
Merken Sie nicht, wie kalt es hier ist?
Können wir jetzt die zweite Prüfung angehen?
Ich bin so müde.
Oh nein, nicht wieder einschlafen.
Ich habe Durst. bräuchte einen ganzen Ozean.
Wozu?
Um all den Sand herauszuwaschen, den ich in mir habe. Schauen Sie.
Können wir jetzt weitermachen?
Was musste sie tun, um ihren Mund zu retten?
Können wir jetzt weitermachen?
Sie musste ihn verführen, nicht? Oder seine Hand küssen, um Verzeihung
sagen
bitten, ihm
sie
Geld versprechen?
Mir die Spielregeln.
Sie musste still sein, nicht? Ihm versprechen, dass sie für immer still
können
sein würde.
Können wir jetzt weitermachen?
Antworten Sie! Ich will das Messer haben.
Wie Sie wünschen.
Und ich will den Inhalt Ihres Koffers sehen.
Nein, das geht nicht.
Warum?
Darum. Aber ich schwöre Ihnen, es ist kein Messer mehr drin. Ehrenwort. Können wir jetzt weitermachen?
Ich möchte Ihnen sagen...
Was denn?
Nichts.
Sagen Sie mir etwas über die zweite Prüfung. Was muss ich tun?
Nicht nötig. Sie schaffen es sowieso nicht.
Lassen Sie es mich versuchen.
Aber ich bin so müde.
Nein, nein, stehen Sie auf. Laufen Sie ein wenig. Ich soll Sie rühren, nicht?
Mich rühren, ja. Aber das ist schwer, fast unmöglich.
Wieso unmöglich?
Weil ich nicht genügend Feuchtigkeit in mir habe. Rührung braucht Feuchtigkeit, habe ich irgendwo gelesen. Wie die Pilze.
Was muss ich tun?
Das müssen Sie selbst herausfinden.
Ich meine, bis zu welchem Punkt soll ich Sie rühren?
Zu Tränen?
Wie viele Tränen?
Genug, um meine Wangen zu benetzen.
Eine zeitliche Beschränkung?
Dieselbe wie vorhin.
Das ist nicht lange.
Dieses Mal werden Sie mit Gewalt nichts erreichen. Tränen bringt man nicht mit Gewalt zum Fließen.
Dieses Mal werden Sie mir zuhören.
Warum?
Gehört zu den Spielregeln. Ich akzeptiere die zeitliche Beschränkung und Sie halten den Mund und sehen mich an. Sie sehen mich nur an, okay?
Wie Sie wollen. Aber ich warne Sie, wenn Sie mich langweilen, werde ich...
Kann ich anfangen?
Los.
Die Geschichte spielt sich ab zwischen einem kleinen Jungen, der sich nachts fürchtet.
Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst.
Und einem Großvater, der sehr laut atmet.
Fürchte dich nicht, mein Junge.
Als ich klein war, ging mein Vater mit mir in den Zoo. Und wovor ich mich fürchtete, das waren die Löwen, die Tiger und die Panther. Okay. Ich höre schon auf.
Der kleine Junge und sein laut atmender Großvater verbringen jedes Jahr eine Woche gemeinsam in der Hütte, um Barben zu fangen. Und den ganzen Tag lang fischen sie schweigend. Manchmal versucht der Junge etwas zu sagen. Opa, ist eine Barbe so richtig stark?
Psst. Man darf nicht reden. Das stört die Barben.
Der Junge ist still und der Großvater atmet sehr laut. Abends spielen sie Karten und nach der vierten Runde, da macht der Großvater das Licht aus.
Gut, ab ins Bett. Die Barben schlafen schon. Sie sammeln Kräfte für morgen.
Oh nein, nicht gleich.
Als
noch eine Runde, bitte.
Erzählte mir mein Vater
bitte,
die
nur noch eine
von
Runde.
Von den verirrten Kindern und. Okay. Okay. Ich bin schon still.
Der kleine Junge bettelt um eine weitere Runde, doch der Großvater bleibt unnachgiebig. Er führt den kleinen Jungen zu seinem großen Bett. Es ist stockfinster in der Hütte und der Junge fürchtet sich. Zur Beruhigung zählt er die Sekunden zwischen den lauten Atemzügen seines Großvaters. Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei. Mitten in der siebenten Nacht träumt der kleine Junge davon, dass er sich mit einer Riesenbarbe duelliert.
Nimm das, du dreckige Barbe!
Er wacht mit einem Schlag auf. Er fürchtet sich in der Dunkelheit. Ganz automatisch fängt er an, die Sekunden zwischen den Atemzügen seines Großvaters zu zählen.
1, 2, 3.
Doch er hört nichts.
5, 6, 7, 8.
Noch immer nichts.
15, 16, 17, 18.
Im Dunkeln hat er weitergezählt. Bei genau 243 hat er gewusst, dass er ganz alleine war und neben einer Leiche in dem großen, kalten Bett lag. Bei 472 schloss er seinem Großvater die Augen. Bei 853 setzte er sich im Bett auf. Bei 10.540 ging die Sonne auf. Bei 15.883 ging er auf den Gang hinaus. Bei genau 16.600 begann er, das rot-weiße Petunienbeet am Fuß der Treppe voll zu kotzen. Er erbrach die am Abend verspeiste Barbe, die Kartoffeln, die Erbsen, die Schokoladenkekse, die Angst vor der Finsternis und die Albträume von Riesenfischen, die sich mit Säbeln schlagen. Die Kindheit eines kleinen, verängstigten Jungen. Bei 18.778 ging er ins Dorf. Bei 19.382 hielt ein Lastwagen neben ihm. Der Fahrer fragte:
»Bist du ganz allein, Junge?« Er sagte:
»Ja, ich bin ganz allein.«
Er war 8 Jahre alt. Er begriff, dass man nicht auf den Atem anderer zählen darf, um am Leben zu bleiben. Sie weinen.
»Nein. Ich weine nicht. Berühren Sie mein Gesicht. Geschichten mit kleinen Jungen, die allein in einem Raum sind, bringen mich nicht zum Weinen.«
»Okay, also weiter.«
»Ihre Zeit ist fast um.«
»Gut. Der Junge wurde größer, ja? Jetzt ist er ein Erwachsener. Es ist Nacht. Er geht nach Hause. Er bleibt bewegungslos stehen, dann macht er eine kleine Lampe an. Er schaut auf seine Füße.«
»Was soll mir das ausmachen? Ein Mann, der seine Füße anschaut.«
»Ich fange von vorne an. Es ist Nacht. Er geht nach Hause. Es war kalt geworden. Er zittert. Er macht eine kleine Lampe an. Er ist allein. Nicht das geringste Geräusch. Er schaut hinunter. Er zittert.«
»Ein Mann, der zittert? Was soll mir das ausmachen?«
»Also wieder von vorn. Es ist Nacht. Er geht nach Hause. Er ist nass bis auf die Haut. Ihm ist kalt. Er geht zum Fenster. Er sieht hinunter. Er setzt sich hin. Zählt die Sekunden zwischen seinen eigenen Atemzügen.
1, 2, 3.
Hören Sie auf.
1, 2, 3.
Hören Sie auf.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hören Sie auf.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Schluss jetzt!
9. Es hat noch nicht geklingelt.
Die Batterien sind leer. Aber Ihre Zeit ist mit Sicherheit um.
3.
Hören Sie auf.
5.
Hören Sie auf.
6. Er zählt bis ans Ende seines Atems, ja? 1, 2, 3, 4, 5.
Hören Sie auf!
Er zählt und seine Schultern beginnen zu beben. 2, 3. Sie weinen.
Nein. Ich weine nicht.
Sie weinen.
Ich habe nur ein Staubkorn im Auge.
Sie weinen. Hier, berühren Sie Ihr Gesicht. Sie weinen. Ich hab's geschafft. Sie waren gerührt. Ich habe es an Ihren Augen gesehen. Ich habe die zweite Prüfung bestanden.
Nein. Sie haben geschwindelt. Also dieser Trick mit der Wasserflasche. Entschuldigen Sie mich.
Moment, Sie schlafen jetzt nicht ein. Sie haben einen Aushang angebracht und Sie haben eine Belohnung versprochen. Wir machen weiter.
Ich habe Durst.
Egal, wir machen weiter.
Wir machen Schluss.
Wir sind noch nicht am Ende.
Doch, es ist Schluss. Wir hören auf.
Warum?
Darum. Ich bin müde. Entschuldigen Sie.
Wachen Sie auf.
Hören Sie, ich muss Ihnen sagen...
Sagen Sie mir etwas über die dritte Prüfung.
Ich muss Ihnen etwas sagen.
Junge Erbin verspricht demjenigen eine Belohnung, der imstande ist, sie zu interessieren, zu rühren und zu verführen. Was muss ich tun, um sie zu verführen? Und wie viel Zeit habe ich dazu?
Ich muss Ihnen etwas sagen.
Muss ich sie zum Lachen bringen? So ein leichtes, unbeschwertes Lachen? So? Oder muss ich sie zum Erröten bringen? Wie ist eine verführte Frau?
Ich möchte Ihnen sagen, in Bezug auf das Dienstmädchen Janine...
Oder ich muss Ihnen die Hand küssen, ja? Was muss ich tun?
Sie hat mir gar nicht so oft zugehört und ich habe sie nachts nicht aufgeweckt, damit sie mir zuhört.
Sie müssen sich auf den Boden ausstrecken, ja? Sie müssen die Beine spreizen. Ich muss mich auf sie legen und Sie müssen mir mit Ihrer Hand durch die Haare fahren und sanft meinen Namen sagen. So, ja?
Hören Sie mir doch zu.
Wir fangen an.
Ich hätte Sie gern geweckt. Verstehen Sie? Ich hätte gewollt, dass Sie mir zuhört. Dass mir irgendjemand zuhört. Janine konnte mir nicht zuhören, denn es hat sie nie gegeben. Und ich möchte Ihnen sagen, was meine 14 Liebhaber betrifft. Was tun Sie denn da? Hören Sie auf! Ich weiß nicht genau, ob es 14 war. Vielleicht mehr. Vielleicht weniger. Was tut sie da? Ich habe sie nicht geliebt, das stimmt, aber ich habe es versucht. Ehrlich versucht. Ich sah sie mir genau an. Arme, Kiefer, Hüften, ich habe ihnen Lamm gebraten. Das hat man mir gesagt, liebst du einen Mann, dann musst du ihm ein Lamm braten. Ich habe ihnen Aftershave geschenkt, das nach Waldmoos duftete. Der Mann hatte mir gesagt, liebst du einen Mann, musst du ihm Aftershave schenken. Ich habe ihnen Überraschungen bereitet, ich lud sie, was machen sie? Ich lud sie zum Abendessen ein und empfing sie nackt unter dem Regenmantel. Ich sah, wie sie die Augen aufsperrten und vor Lust rot anliefen. Ich habe mich ihnen an den Hals geworfen. Ich habe sie angelächelt. Ich habe ihnen in meinem Bett einen Platz gemacht. Ich habe sie gebeten, mir eine Geschichte aus ihrer Kindheit zu erzählen. Aber jedes Mal schlief ich dabei ein. Ich war so müde. Ich habe sie sich auf mich legen lassen. Ich machte mit dem Mund Geräusche, denn man hatte mir gesagt, liebst du einen Mann, musst du stöhnen. Was tun sie denn da? Hören Sie auf jetzt. Wir hören auf. Ich bin müde. So müde.
Zeig es mir.
Was?
Wie du dich deinen 14 Liebhabern an den Hals geworfen hast. War es so? Und was haben sie getan? Haben sie dein Gesicht in die Hände genommen? So? Haben sie dir gesagt, dass du schöne Augen hast? Haben sie von deinem Gesicht gesprochen? Von deinen Grübchen? Den hohen Wangenknochen? Den herrlichen Haaren? Haben sie dir gesagt, dass du niemandem ähnlich siehst?
Ich habe noch nie so jemanden wie dich gesehen. Ich habe noch nie so viel Angst, so viel Feuer in einem Blick gesehen, so viel Verzweiflung, so viel Wut auf einer Stirn. Da möchte man dich in die Arme schließen. Da möchte man dir etwas schenken. Irgendwas.
Nein, das haben sie nicht gesagt.
Ich habe noch nie eine Haut wie deine gesehen. Nie einen Mund wie deinen. Außen weich, innen trocken wie die Sahara. Da möchte man in ihn eindringen und im Sand graben, eine Quelle finden, eine Oase unter Palmen.
Das haben sie nie gesagt.
Zeig es mir.
Was?
Wie du ihnen Platz in deinem Bett gemacht hast.
Wir hören auf, okay?
Zeig mir, wie sie dir eine Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt haben.
Ich muss ihnen etwas sagen.
Komm. Komm her.
Meine Mutter ist bei meiner Geburt nicht in einer Lache aus Blut gestorben.
Haben
nicht
sie
wirklich
dein Haar gestreichelt?
Sie hieß nicht Desdemona.
Als sie mit dir sprachen.
Hätte sie aber heißen können, mit ihrem Haar
als
und ihrer Haut.
Als ich 10 war.
Sie hätte Desdemona heißen können.
Küsste ich die Mädchen im Fernseher. Ich drückte die Lippen an den Bildschirm. Es war ganz kalt.
Nein.
Hörst du mir zu?
Nein, ich bin müde. Entschuldige, ich...
Hör zu, Beatrice, hör zu. Ich drückte meine Lippen an den Bildschirm. Es war ganz kalt, doch ich spürte die Weichheit ihrer Lippen. Ich roch sogar ihren Duft, den Wachsgeschmack ihres Lippenstifts. Ich hörte sie meinen Namen flüstern. Jean. Jean. Ich küsste sie. Komm, leg dich hin.
Meine Mutter ist gestorben, als ich noch klein war. An einer Gehirnerkrankung. Sie konnte ihren Namen nicht mehr sagen.
Beatrice, lass mich.
Nachts sprach ich in meinem Zimmer zu ihrem
Foto. Ich will mich auf dich legen.
Ich stellte ihr meine Fragen über die Engel.
Lass mich.
Die Drachen. Und
Beatrice,
über die Ewigkeit.
Lass mich machen,
sie
ja?
Sie lächelte auf dem Foto.
Lass mich machen.
Ich weiß nicht, ob
haben
ich sie,
sie das gesagt?
Gehabt habe. Kann man ein
Bitte,
Foto
Beatrice,
nicht haben?
Bitte, lass mich machen.
Wie ist das?
Ich
Seine
will mich
Mutter
auf dich
haben.
Legen.
Ich bin müde.
Was hast du zu ihnen gesagt, als sie sich auf dir ausgestreckt haben?
Nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich war müde.
Du hast sicher ihren Namen gesagt. Ganz leise. Sag ihn. Sag meinen Namen. Beatrice, sag ihn. Sag ihn mit mir zugleich. Jean. Sag ihn. Bitte. Es ist ganz leicht, du wirst sehen. Jean.
Ich weiß nicht.
Jean.
Ich bin...
Sag ihn bitte. Sag ihn mit mir zusammen. Jean. Sag ihn. Ja. Nochmal. Sag ihn noch einmal mit mir zusammen. Schau. Schau. Schau.
Schau.
Bezahlen Sie mich. Sie waren verführt. Bezahlen Sie mich.
Ich... Das ist kein Verführtsein.
Was war es denn dann?
Etwas viel Stärkeres. Wie eine Sintflut in der Wüste, mitten im Juli.
Was denn für eine Sintflut? Es gibt keine Sintflut. Nur Körper, Lächeln, Flüstern, Hände auf dem Gesicht... Ich habe es geschafft.
Ich möchte Ihnen sagen...
Sie haben mir zugehört, Sie waren gefesselt, Sie haben sich die Wangen abgewischt, Sie haben gelacht, Sie sind errötet, Sie haben die Beine geöffnet.
Aber das war doch nicht echt.
Was ist echt?
Weiß ich nicht genau, aber sicher viel mehr. Mehr Zuwendung, mehr Gefühl, mehr Begehren, Erregung, Gewissheit.
Was für Erregung, was für Gewissheit? Mehr. Von Gewissheit war nie die Rede.
Ich möchte Ihnen sagen...
Sie haben einen Aushang plakatiert.
Jawohl, ich habe einen Aushang an jeden Laternenpfahl der Stadt plakatiert. Es regnete und mir war kalt.
Sie haben einen Aushang plakatiert, auf dem stand hohe Belohnung.
Ich saß wochenlang auf diesem Stuhl, trank Wasser zur Befeuchtung des Sands in mir und der abgestorbenen Äste und der Steine und der verkümmerten Kakteen. Und eines Abends nahm ich ein Blatt Papier und schrieb, junge Erbin mit viel Klarsicht
und Verstand... Bezahlen Sie mich jetzt.
Junge Erbin mit viel Klarsicht und Verstand, die noch nie jemanden geliebt hat, weder Vater noch Mutter noch ihre Katze. Ich habe nie eine Katze gehabt. Ich hatte einen Hasen. Den schenkte mir mein Vater, aber ich liebte ihn nicht, den Hasen. Was soll das, ein Hasen lieben?
Ich will nicht wissen, ob Sie Ihren Hasen geliebt haben. Ich will, dass Sie mich bezahlen.
Ich habe geschrieben, junge Erbin sucht einen Mann, der imstande wäre, Sie zu interessieren, zu rühren und zu verführen. Man hatte mir gesagt, liebst du einen Mann, musst du weniger oft an die schmerzlichen Dinge denken, wie zum Beispiel die Zeit, die verstreicht, und die Wahrheit, die nie absolut die Wahrheit ist.
Hören Sie zu, es war nie die Rede davon, irgendjemanden...
Es regnete. Ich zog mit einem Stapel Plakate los, mit Kleister und Pinsel. Ich klebte meine Aushänge anfangs an die Masten und Bretterzäune, dann
Hören
an die Haustüren.
Hören Sie mir endlich zu, es war nie die Rede davon, irgendjemanden zu lieben. Es war die Rede von drei Prüfungen und einer Belohnung.
Und dann bin ich wieder hier hoch. Ich war pudelnass. Ich habe mich abgetrocknet. Ich habe gewartet. Dann kamen Männer herauf. Ich habe sie fortgejagt und dann sind sie gekommen. Sie sagen, sie haben es geschafft. Doch.
Doch, ja. Was?
Ich denke immer noch an schmerzliche Dinge.
Jeder denkt an schmerzliche Dinge. Das beweist nichts. Bezahlen Sie mich jetzt.
Ich möchte Ihnen sagen...
Was denn? Was denn noch?
Mein Vater hieß nicht John Trunzel.
Ihr Vater ist mir egal. Zahlen Sie.
Er war nicht der König der Plastikeimer. Er verkaufte Versicherungen. Er hieß George.
Also gut, hieß er eben George. So, und jetzt...
Sein Kopf ging nicht auf der BL verloren. Er hatte kein Toupet und keinen bösen Blick.
Was schert mich das?
Er hatte kleine, schelmische Augen. Eines Tages hat er ein altes Hochhaus gekauft. Er hat sich total verschuldet. Dann starb er beim Pokern an einem Gehirnschlag. Er hinterließ mir...
Ich weiß, er hinterließ Ihnen die ganze Straße vom griechischen Imbiss bis zur schwulen Kneipe.
Er hinterließ mir seinen alten Chevy. Die Hypothek?
Was heißt die Hypothek?
Sein heruntergekommenes Hochhaus. Seine Schulden.
Wollen Sie damit sagen...
Ich habe nichts.
Was?
Ich habe nichts zu geben.
Sagen Sie das noch einmal.
Ich habe nichts zu geben. Kein Scheck, keine 20er-Scheine.
Ist das Ihr Ernst?
Es ist die Wahrheit.
Sie plakatieren einen Aushang? Sie lassen mich hier hochlaufen ins 33. Stockwerk ohne Aufzug?
Das mit dem Aufzug war nicht so geplant.
Sie lassen mich rein, ich frage Sie, wie viel? Und Sie reden von Ihrem Vater, ich frage Sie noch einmal, wie viel? Und Sie reden von seinem Kopf auf der BL.
Das war doch nur ein Bild, das mir eingefallen ist.
Sie reden
ist.
Von drei Prüfungen, Sie diktieren die Spielregeln und wenn es ans Zahlen geht, sagen Sie, Sie haben nichts. Das gibt es nicht.
Aber...
So geht es nicht, begreifen Sie das.
Aber ich...
So geht das nicht. Das können Sie nicht tun, verstehen Sie das? Sie hatten es versprochen und wir hatten eine Abmachung.
Wenn ich
also,
Ihnen doch sage, dass ich...
Ich habe die drei Prüfungen bestanden und ich will etwas dafür. Geben Sie mir etwas.
Was wollen Sie?
Ich will die Belohnung.
Mein ganzer Besitz ist hier. Möchten Sie Äpfel haben? Möchten Sie Wasser?
Was?
Möchten Sie meinen Stuhl? Nehmen Sie ihn. Möchten Sie die Fotos von den Männern, die vor Ihnen da waren? Den Philosophen, den Ingenieur, den ausgebrannten Semiologen, den Schauspieler, den Pizzalieferanten, den Ecksträfling. Nehmen Sie es, nehmen Sie es, nehmen Sie es.
Sie haben geschrieben... Hohe Belohnung.
Ich weiß, was ich geschrieben habe.
Ich will etwas haben.
Möchten Sie eine Geschichte? Meine wahre Geschichte. Ich wurde an einem Novemberabend gezeugt. Mein Vater hieß Roger, meine Mutter Marie-Therese. Sie haben mich gezeugt, während in den 10 Uhr Nachrichten im Fernsehen ein Orkan gezeigt wurde.
Ich will keine Geschichte. Ich will etwas Konkretes. Verstehen Sie, etwas Greifbares, das ich in die Hände nehmen und in meine Taschen stecken kann?
Was möchten Sie? Meine Bluse? Nehmen Sie sie. Möchten Sie meine Schuhe? Meine billige Halskette? Was möchten Sie? Mein Haar? Möchten Sie es? Mein schönes Prinzessinnenhaar? Nehmen Sie es. Du kannst sie abschneiden, in die Taschen stecken, auf der Straße rummarschieren und dir dabei sagen, ich habe gewonnen. Ich habe die 3 Prüfungen bestanden. Du kannst sie verkaufen, wenn du möchtest. Nimm, es ist alles, was ich habe.
Was soll das?
Man hat mir gesagt, liebst du einen Mann, musst du weniger oft an den Tod denken und bist weniger ausgetrocknet, innerlich. Ich fragte aber, was ist das, einen Mann lieben? Mir wurde gesagt, interessiert sein, gerührt, verführt. Da habe ich einen Aushang plakatiert und eine Belohnung versprochen.
Warum haben Sie eine versprochen, wenn Sie nichts zu geben haben?
Man hatte mir gesagt, ein Mann muss eine Belohnung vor Augen haben, um sich selbst zu übertreffen.
Das ist Unsinn.
Wärst du gekommen, wenn ich nichts versprochen hätte?
Nein, dann wäre ich nicht gekommen.
Siehst du?
Ich will etwas haben.
Ich habe dir alles gegeben, was ich besitze.
Gut, dann gehe ich jetzt.
Nein!
Was heißt nein?
Geh nicht sofort.
Du hast ein Versprechen gegeben, du hast es nicht gehalten, hast gelogen. Ich gehe.
Bleib noch ein wenig.
Du lässt mich hier heraufsteigen, du lässt mich spielen und wenn du merkst, dass ich gewinne, willst du alles stoppen. Und jetzt, wo ich gehe, willst du mich zurückhalten? Was ist denn los mit dir?
Ich will nicht wieder am Fenster sitzen.
Ich gehe. Gib mir den Schlüssel.
Du hast mich in deine Arme genommen. Du hast dich auf mich
ja,
gelegt.
Ja, aber das war doch nur...
Wegen der Belohnung, ich weiß. Aber ich habe dir beinahe wirklich zugehört und habe fast beinahe wirklich geweint. Es war nicht ganz echt, aber vielleicht ist das der Anfang.
Was für ein Anfang?
Weiß nicht. Vielleicht ein Anfang in der Art, wir sind 2 in einem Raum.
Ja, wir sind 2 in einem Raum und einer will gehen und die andere hat den Schlüssel und keine Belohnung in der Schublade. Schöner Anfang.
Wir sind 2 in einem Raum und das ist besser als allein am Fenster.
Wer sagt das? Ja, wer hat gesagt, das wäre besser?
Und was sagst du? Dass man besser allein in seiner 2-Zimmer-Wohnung kotzt. Dass man die Tür besser zumacht und langsam ins Badezimmer geht. Und die ganze Leere erbricht, die uns im Magen liegt.
Was für eine Leere?
Diese Leere, die uns so quält, obwohl du gar nicht weißt, was es ist.
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Doch, du verstehst.
Ich gehe jetzt.
Nein, bleib.
Gib mir den Schlüssel.
Nicht jetzt.
Nimm das Messer weg. Lass mich hinaus.
Geh nicht. Nicht gleich.
Du denkst doch wohl nicht, du kannst mich daran hindern. Was? Aber warum hast du den Schlüssel aus dem Fenster geworfen? Was willst du?
Ich habe Durst.
Warum? Warum hast du das getan?
Ich habe Durst.
Ich will ja raus.
Wir können hier nicht raus.
Es gibt da sicher noch einen Schlüssel.
Nein, es gibt keinen anderen.
Du bist verrückt. Total verrückt.
Aber nein, ich bin nicht verrückt.
Hey, du hast uns hier eingesperrt.
Trink ein wenig Wasser.
Ich will nicht trinken, ich will hier raus.
Du willst, doch du kannst nicht.
Scheiße. Ja, und was tun wir jetzt, hä? Was machen wir jetzt?
Jetzt.
Wir drehen uns im Kreis, ja? Wir sind hier eingesperrt und wir drehen uns im Kreis.
Jetzt sind wir hier eingesperrt und lieben uns.
Lieben uns? Was soll das heißen, wir lieben uns?
Das weiß ich nicht genau. Das finden wir noch heraus.
Sieh mich an. Sieh dir meine Augen an. Meine Stirn, mein Mund. Was siehst du da?
Ich sehe deine Augen, deine Stirn, deinen Mund.
Und dahinter? Siehst du da die kleine Flamme?
Ich sehe...
Nein, du siehst keine kleine Flamme, weil da keine ist. Und es ist auch kein Wort der Liebe irgendwo hinten im Kopf eingebrannt. Du kannst mir in den Mund kriechen, mit einer Fackel in die Brust hinuntersteigen und an den Wänden der Grotte in meinem Inneren herumsuchen, solange du willst, du wirst nichts finden. Nicht die kleinste Inschrift, nicht einmal ich bin hier. Jean ist hier. Nichts. Kein an die Wand gemaltes Herz, keine naive Zeichnung eines weinenden Mannes, nichts. Ich bin Prämienjäger. Ich bin wegen der Prüfung hier und wegen...
Wegen der Belohnung, ich weiß.
Ich verstehe nicht, was das ist. Wir lieben uns.
Ich auch nicht. Aber wir werden danach suchen.
Du kannst nicht nach etwas suchen, was du nicht kennst.
Wir kennen es nicht. Doch wenn wir es finden, erkennen wir es sofort. Es ist seltsam, aber so ist es.
Unsinn.
Wir könnten damit anfangen, dass wir uns etwas Wahres erzählen. Mir wurde gesagt, liebst du jemanden, so sagst du ihm die Wahrheit. Los. Gut, also fange ich an. Mein Vater, mein wirklicher Vater hieß Gaston und meine Mutter Yvonne. Sie haben mich an einem Frühlingstag gezeugt in einem Hotelzimmer. Es hat überhaupt nicht geregnet und... Nein. Stimmt nicht. Nicht ganz. Ich wurde geboren. Ich wurde größer und ein Mädchen und dann eine Frau. Eine hier eingesperrte Frau. Eine Frau, die den Schlüssel weggeworfen hat, die Durst hat, die Bauchweh hat und jemanden lieben möchte. Das ist wahr. Ich denke, das ist wahr. Du bist dran. Sag mir etwas Wahres. Wie hieß dein Vater? Das kannst du mir doch zumindest sagen. Wie hieß er in Wirklichkeit? Gut. Du könntest mir etwas über deinen Beruf sagen. Männer reden gerne über ihren Beruf. Wie bist du Prämienjäger geworden, Jean?
Das willst du doch gar nicht wissen.
Doch, doch, ich schwör's dir, ich möchte es unbedingt wissen.
Also gut. Vor langer Zeit ging ich einmal einen Fluss entlang. Ich hörte Schreie. Ich sah einen Arm aus dem Wasser auftauchen. Ich sprang hinein, es war eiskalt. Ich schwamm gegen die Strömung, es war äußerst mühsam.
Doch wie bist du...
Warte, ich bin noch nicht fertig. Als ich zu der Stelle komme, ragt nur eine Hand aus dem Strudel. Sobald ich sie berühre, klammert sie sich fest. Ich ziehe mit aller Kraft. Ein Kopf taucht auf. Ich lege einen Arm um den Hals und schwimme bis ans Ufer und ziehe den leblosen Körper mit. Ich lege den Körper auf die Böschung. Der Körper... einer jungen Frau. Ich beuge mich über ihren Mund und blase 10-mal, 20, 30-mal Luft in ihre Lunge. Ich lege mich auf sie, um sie zu wärmen. Schließlich schlägt sie die Augen auf. Es war, als wäre ich selbst gerettet. Als wäre ich ertrunken und sie hätte mir Luft in den Mund geblasen. Ein unglaubliches Gefühl.
Das verstehe ich nicht.
Und dann, mehrere Stunden danach, sind wir aufgestanden und zu ihr gegangen. Sie zog sich um. Da war sie schon nicht mehr genau dieselbe. Ich hörte ihre zu schrille Stimme. Ich sah ihre zu breite Stirn, ihr zu blumiges Kleid. Die Tage vergingen. Ich erkannte sie überhaupt nicht wieder. Das war nicht das Mädchen, das ich herausgefischt hatte. Ich wollte zum Fluss zurück, in den Wirbel, wieder von vorne anfangen, um das Gefühl unseres gemeinsamen Atems wiederzufinden. Aber sie wollte nicht. Sie hatte Angst. Sie sagte, nie wieder an den Fluss.
Aber wie bist du...
Und dann kam ihr Vater von einer Reise zurück. Als er erfuhr, was geschehen war, sagte er, du hast meiner Tochter das Leben gerettet, ich will dir eine Belohnung geben. Ich habe dagegen protestiert, aber dann damit aufgehört. Ich sah das Mädchen an. Ich konnte mich nicht mehr an ihren nassen Körper erinnern, an die Wärme ihres Atems in meinem Mund. Ich lächelte und sagte, ich nehme sie gerne an. Er hielt mir eine Rolle 20er-Scheine hin. Ich habe sie in die Tasche gesteckt und bin gegangen. So wurde ich Prämienjäger.
Ist das wirklich wahr?
Was ist schon wahr? Der Augenblick, wo du einem ertrunkenen Mädchen in den Mund hauchst? Der Atem, der sich vermengt? Oder der Augenblick, wo du ihre Stimme zu schrill findest, ihr Kleid zu blumig? Oder aber das unangenehme Schweigen, das sich immer irgendwann einstellt? Oder der Augenblick, in dem du dich fragst, wer ist diese Frau? Was hat sie in deinem Leben zu suchen? Was ist schon wahr?
Ich weiß nicht. Aber etwas muss wahr sein an deiner Geschichte. Irgendetwas.
Du hast recht. Etwas ist wahr. Etwas Reales, Konkretes, Unzweifelhaftes.
Was denn?
Die 20er-Scheine in meiner Tasche. Ihre Form, ihre Beschaffenheit, ihr Duft. Das gute Gefühl, wenn du sie berührst, das ist das Wahre. Der Rest ist Luft. Hat keine Form, keine Beständigkeit, streift dich nur und löst sich auf.
Wenn die Luft dir ins Gesicht bläst, ist sie wahr. Sie wärmt dich. Oder bringt dich zum Frösteln. Oder sie spielt mit deinem Haar. Doch sie tut dir etwas.
Wenn etwas wahr ist, ist es wahr. Es wird nicht ohne ersichtlichen Grund das Gegenteil von dem, was es war.
Gut. Also sollten wir vielleicht nicht das Wahre suchen. Das ist zu schwer. Wir wollen etwas anderes probieren.
Was denn?
Weiß nicht. Gesten zum Beispiel.
Haben wir das schon gemacht. Wir haben schon alle Gesten durchexerziert.
Aber nein, es muss noch andere geben. Woran denkst du?
Ich denke, dass ich von hier weg will.
Wir können nicht weg. Wir sind eingesperrt.
Machst du da?
Ich prüfe, ob du Fieber hast.
Warum?
Weil Frauen das so machen. In so einer Geste muss Liebe stecken.
Ich habe kein Fieber.
Woher willst du das wissen?
Hab ich welches?
Nein. Ich denke nicht. Wenn man zu zweit ist, kann man sich den Rücken kratzen.
Oh, weiter unten. Rechts? Nee, weiter links. Ja,
das?
Ja, genau, höher, ja.
Ja?
Oh.
Jetzt ich.
Okay. Da?
Ja. Fester. Noch fester. Na, hör auf, du tust mir weh.
Und?
Was? Und?
Lieben wir uns?
Nein, ich denke nicht. Wir könnten uns einander gegenüberstellen und ansehen.
Wir könnten auch schlafen. Was meinst du, hä? Die Augen schließen, vergessen, dass wir hier sind.
Schlafen? Du hast recht. Ja, eng umschlungen schlafen. Das eint uns. Ich strecke mich neben dir aus. Du nimmst meine Hand, ich lege meinen Kopf auf deine Schulter. Und bevor wir einschlafen, reden wir über einen Schmerz, den wir verspüren. Mir tut es hier weh, siehst du? Knapp über der Bauchdecke. Es tut vor allem morgens weh, wenn ich die Augen öffne und auf etwas hoffe. Ich weiß nicht was. Und abends, wenn ich mich hinlege und auf nichts mehr hoffe. Wie eine kleine Hand, die sich unter meiner Haut öffnet und schließt. Genau da. Und das zieht es. Das zieht. Ich tränke Wasser, aber es vergeht nicht.
Lass mich schlafen.
Ach, dir tut sicher auch irgendetwas weh. Jedem tut etwas weh.
Lass mich schlafen.
Warum antwortest du nicht? Antworte mir.
Entschuldige, ich bin müde. Ich bekomme Anfälle von Müdigkeit urplötzlich. Stell dir vor.
Wach auf.
Lass mich in Ruhe.
Du hast recht. Zank muss sein. Liebe ist auch streiten, beschuldigen, beschimpfen und dann versöhnen. Habe ich irgendwo gelesen. Du bittest den anderen um etwas, der verweigert, du beharrst darauf und am Ende schreit man sich an. Antworte mir, Liebster, wenn ich mit dir rede.
Lass mich in Frieden.
Es ist immer dasselbe mit dir. Der Herr wünscht nicht zu sprechen, der Herr ist müde, der Herr schließt sich in seiner Seifenblase ein und schwebt über der Welt.
Was redest denn du da?
Wenn du es wissen willst, Ich kann deine Haltung nicht mehr aushalten. Du nervst mich mit deinem scheinbaren Unverständnis, wenn ich etwas sage. Als wärst du von einem anderen Stern. Du denkst, du stehst über mir. Über allem und jeden. Du denkst, du bist anders. Du bist nicht anders. Du bist auch nur ein Mensch, der schwitzt und rülpst und schnarcht.
Ich hab nie gesagt, dass ich irgendwie...
Du hältst dich für jemand Außergewöhnlichen, der die Welt betrachtet und alles versteht und allein mit den Dingen fertig wird, dem die anderen egal sind, wenn sie ihn um eine Kleinigkeit bitten. Sollen sie nur sehen, wie sie zurechtkommen.
Hysterisch.
Wie bitte?
Du bist total hysterisch. So etwas habe ich noch nie erlebt, wirklich. Die Wörter, die schießen aus dir heraus wie die Niagara-Fälle. Es hört und hört nicht auf. Die anderen stehen drunter und kämpfen, damit sie in deinen Gedanken nicht absaufen, in deinen Erwartungen, deinen Ängsten, deinen Befürchtungen. Sie gehen in deinen Fragen unter, deinen Zweifeln, deinen Lügen, deine tausend und abertausend aufeinander gestapelten Lügen. Und immer geht es nur um dich.
Mach nur, Liebste, sieh zu, wie du mit deinem Bauchweh fertig wirst. Sieh zu, wie du einen Sinn in deinem Leben findest. Ich bin müde und verstehe sowieso nichts von deinem Gerede. Ich habe eine leere Grotte in meinem Innern. Wenn du willst, mache ich eine Führung für dich. Dann siehst du, wie riesig und finster und kalt es da ist. Und du nimmst besser eine Fackel, weil du sonst Angst kriegen könntest.
Du nimmst den ganzen Raum ein. Das kleinste Bläschen Sauerstoff saugst du auf. Das kleinste Stückchen Stille schlingst du runter. Du zerkaust alles gewissenhaft und dann spuckst du deinen Wahnsinn aus. Es spritzt auf alle Wände, auf den Boden, auf mich. Die Fetzen deines Wahnsinns kleben auf mir. Sie stinken und es ist unerträglich.
Und du mit deinem geheimnisvollen Getue, deinem Schweigen, deiner Kälte. Glaubst du vielleicht, das bleibt nicht an mir kleben? Das schlängelt sich durch den ganzen Raum wie schleimige Reptilien und windet sich mir um die Arme, die Beine, den Hals. Eiskalt wird mir davon und...
Hör auf oder ich...
Na los, los, schlag mich, wenn du dich traust. Hör einmal auf, den coolen Typen zu markieren. Zeig, was du drauf hast. Ja,
provozier mich nicht.
Na los, zeig deine Wut, deine Rachsucht, deinen Hass auf mich. Ich hasse dich.
Halt's Maul!
Du bist ja krank.
Und du bist verrückt. Du bist total verrückt. Du gehörst in die Klappsmühle.
Aua! Du tust mir ja weh. Hör auf!
Sag, dass ich recht habe. Sag, dass du komplett verrückt bist.
Hör auf, sag ich dir. Ah! Entschuldige bitte. Ich wollte das nicht sagen. Nimm mich in deine Arme. Bitte. Wir haben uns gehen lassen. Jetzt versöhnen wir uns wieder, okay? Es tut gut, wenn man nach einem Streit wieder zusammenfindet. Da fühlst du dich ganz klein und zerbrechlich. Du begreifst, dass du den anderen nicht verlieren willst. Nicht wahr? Du sagst, du bist zu weit gegangen. Die Worte sind uns rausgerutscht. Du entschuldigst dich ganz sanft. Ich sage, aber nein. War alles meine Schuld. Du sagst...
Schweigen wir jetzt.
Du hast recht. Besser nicht reden. Wir hören unsere Herzen klopfen. Wir denken an das, was uns trotz allem am anderen gefällt. Wie... Ich weiß nicht. Die warmen, starken Arme und auch...
Wir schweigen und denken über die Absurdität des Ganzen nach. Wir stellen fest, dass es nichts zwischen uns gibt, dass es da nie etwas gegeben hat, dass wir die ganze Zeit über nur so getan haben. Wir schweigen und fühlen das Unbehagen wachsen.
Was für ein Unbehagen?
Das Unbehagen, hier mit dem anderen eingeschlossen zu sein. Dieses Erstickungsgefühl, der Wunsch zu fliehen, die Angst.
Welche Angst?
Die Angst, dass etwas passiert. Etwas Schreckliches.
Was soll denn passieren?
Wir schweigen.
Einverstanden. Wir schweigen und lassen die Zeit verstreichen. Die Liebe wird tiefer mit der Zeit. Jede Sekunde, die vergeht, ist wie ein ganzes Jahr. Ein Jahr zu zweit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles Gute zum 10. Jahrestag, Liebster. 10 Jahre! Beinahe unfassbar, wie die Zeit verstreicht. Du hast mir ein Geschenk gekauft. Was ist es denn? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wir passen gut zusammen, wir beide, nicht wahr? Warum antwortest du nicht? Nie antwortest du. Das nervt mich. Entschuldige, das wollte ich nicht sagen. Ich habe dir auch etwas gekauft. Schau mal. Freust du dich? Wir passen gut zusammen, findest du nicht? Du antwortest nicht? Gut. Wir müssen mehr Zeit vergehen lassen. 10 Jahre sind nicht genug. 26, 27, 28, 29, 30. Jetzt sind wir 30 Jahre lang hier zusammen. Du bist kräftiger geworden. Ich auch. Du hast Rückenschmerzen. Ich Arthrose. Wir reden nicht viel. Wir trinken morgens gemeinsam Kaffee. Wir denken an das, was uns erwartet. Der Körper, der zerfällt. Das Leben, das zusammenschrumpft. Der Tod. Wir sagen uns, es ist uns egal, wenn wir uns auf die Nerven gehen. Hauptsache, wir halten uns die Hände, wenn die Stunde geschlagen hat. Wir denken an die Kämpfe, die hinter uns liegen, hier in diesem Raum, und müssen darüber lächeln. Es kommt uns alles so seltsam vor. Meine Suche nach etwas Erhebendem, Erregendem, das mein ganzes Leben total verwandeln würde. Dein starrer Widerstand, dein besessener Drang nach Einsamkeit und Freiheit. Meine Lügen, deine Rage, unsere Exzesse. Meine Lust, dich zu schütteln, damit die Worte aus deinem Mund herauskommen. Deine Lust, mich zu schlagen, um mich zum Schweigen zu bringen. Wir suchen in unserer Brust nach den Spuren jenes Feuers. Wir fragen uns, wo es wohl herkommen konnte. Aus dem Bauch? Aus dem Hirn? Es ist wie ein Film, den wir vor langer Zeit gesehen haben. Wir behalten bestimmte Szenen in Erinnerung. Wutausbrüche, leidenschaftliche Nahkämpfe. Doch an die Beweggründe der Figuren erinnern wir uns nicht mehr. Warum hat sie ihn noch eingesperrt? Und warum wollte er sie schlagen? Wir haben es vergessen. Wir trinken schweigend unseren Kaffee. Du legst deine Hand auf die meine, wie an jedem Morgen, bevor das Tagwerk beginnt. Wie eine Vorübung für später, wenn es wirklich darauf ankommt. Es ist hart gewesen. Aber wir haben gut daran getan, zusammen zu bleiben. Findest du nicht? Wir haben uns aneinander gewöhnt. Wir sind alt geworden und schlussendlich lieben wir uns.
Patrice.
Ich muss dir etwas sagen.
Was denn?
Ich heiße nicht Beatrice.
Aha. Ja, wie heißt denn dann? Diane, Monique, Sylvie, Ginette, Manon, Carole. Hör zu, Diane, Monique, Sylvie, Ginette.
Ich heiße nicht Diane oder Monique.
Hör zu. Wenn ich hier bleibe, dann sterbe ich.
Warum?
Ich sterbe wegen der Belohnungen, die ich verdienen könnte und die ich nicht kriege. Ich ertrinke in deinen Worten, deinen Gedanken, deinen Lügen. Ich ersticke. Ich sterbe lebendig begraben im 33. Stock eines leerstehenden Hochhauses.
Sterben wirst du sowieso. Auf der Straße, unter der Dusche, in einer Bar, auf einem Berggipfel beim Hissen einer Flagge, in der Tiefe auf der Suche nach einem Wrack für eine Belohnung, die es vielleicht gar nicht gibt. Da kannst du doch auch gleich mit mir hier sterben, in aller Ruhe.
Nein, ich will nicht in aller Ruhe sterben. Ich will hier weg.
Wir sind aber eingesperrt.
Ich weiß.
Ich könnte im Wasser umkommen.
Was?
Hier. Mitten im Raum. Mich auf den Boden legen und schwimmen. Die Luft geht mir aus und ich rufe um Hilfe und du könntest mich retten.
Hör auf, Beatrice.
Du könntest mich retten.
Hör auf.
Und wir könnten unseren Atem spüren, wie er sich vermengt und dann...
Und dann würde die Zeit vergehen und ich würde dich nicht mehr erkennen. Und ich wäre dir deswegen böse und du würdest es nicht verstehen und nicht locker lassen, damit ich dich in mich einlasse. Und ich würde Widerstand leisten und eines Tages würde ich ein Messer nehmen.
Ein Messer?
Ein Messer. Vielleicht mitten in einem Streit. Wenn wir beide brüllen, wenn wir uns Vorwürfe machen, immer dieselben, dann nehme ich ein Messer... Und bedrohe dich damit.
Und was tue ich?
Du bist derart verblüfft, dass du nichts sagst. Du stehst da, zu Tode erschrocken. Ich gehe auf dich zu, meine Hand zittert. Und du fängst an, im Raum herumzulaufen und versuchst zu fliehen, aber die Tür ist versperrt. Der Schlüssel ist weg. Und dann fängst du an zu schreien.
Was schreie ich?
Du schreist um Hilfe. Hilfe, er hat mich eingesperrt, zu Hilfe.
Und kommt jemand?
Niemand. Nein, niemand kommt. Niemand hört dich. Du schreist trotzdem. Du trommelst an die Wände mit den Fäusten, mit den Füßen.
Und was tust du?
Ich schaue dir zu, wie du herumrennst. Mir ist heiß. Ich habe Atemnot, als wäre ich kilometerweit gelaufen oder als wäre ich 33 Stockwerke zu Fuß hochgestiegen.
Sagst du etwas?
Ich murmle etwas wie, das darfst du nicht. Du kannst nicht.
Kannst nicht? Was?
Du kannst dir nicht nehmen, was mir gehört.
Und was antworte ich?
Du antwortest gar nicht. Du trommelst weiter gegen die Wände aus Leibeskräften und ich komme näher.
Und ich falle auf die Knie.
Und ich sehe dich auf den Knien vor mir. Meine linke Hand möchte dir den Kopf streicheln, aber die rechte erhebt sich, um dich zu schlagen.
Und ich flehe dich an. Ich sage, ich flehe dich an, wie in einer Tragödie.
Und ich höre nicht, was du mir sagst. Es brummt in meinem Schädel.
Jean, ich flehe dich an.
Ich sehe, wie du mir die Hände entgegenstreckst. Ich sehe, wie deine Lippen sich bewegen, aber ich höre nichts. Ich höre nicht, was du sagst.
Ich flehe dich an.
Es schreit in meinem
mich.
Schädel. Es schreit, tu's. Tu's ein für alle Male. Sie hat nicht das Recht dazu. Sie kann das nicht tun. Sie darf sich nicht nehmen, was dir gehört.
Ich flehe dich an. Rette mich.
Es brüllt in meinem Schädel wie grelle, unerträgliche Pfiffe und meine Hand zittert.
Und ich schreie, nein, nein, tu's nicht. Und du hältst im letzten Augenblick inne und nimmst mich in die Arme.
Nein, du schreist, nein, nein, tu's nicht. Und plötzlich reckt sich mein rechter Arm in die Höhe.
Er reckt sich doch, du hältst inne.
Mein Arm stößt zu, mit aller Kraft, mitten in die Brust.
Nein!
Und mein Arm reckt sich wieder in die Höhe und stößt ein zweites Mal zu. Und ich schreie, lass mich. Lass mich in Ruhe.
Jean, hör auf.
Ich sehe, wie deine Lippen sich bewegen, aber ich höre die Worte nicht. Meine Nase läuft, meine Augen tränen, meine blutrote Hand hält mit aller Kraft das Messer und mein Arm stößt zu. Er stößt und stößt und stößt und ich sage, verstehst du nicht? Verstehst du nicht? Ich kann nicht.
Hör auf.
Ich kann nicht. Ich will dir nicht geben, was du möchtest. Und mein Arm sticht auf deine Brust ein.
Jean!
Und dann sagst du nichts mehr. Und dein Körper rührt sich nicht mehr. Ich bleibe lange neben dir hocken. Ich betrachte deine durchlöcherte Brust. Mit der linken Hand streichle ich dir sanft über das Haar. Ich bin erschöpft, als hätte ich gegen einen Orkan angekämpft. Ich sage ganz leise, was du von mir wolltest, hat mir solche Angst gemacht. Verstehst du?
Nein, das ist es nicht.
Später, viel später, höre ich ein Geräusch. Jemand klopft an die Tür. Ich rühre mich nicht. Eine Stimme fragt, ist da jemand? Ich antworte nicht. Es klopft wieder, lauter. Schritte im Flur, Bewegung. Es sind mehrere. Sie bereden sich. Dann gibt es plötzlich einen Riesenkrach. Sie brechen die Tür mit einem Rambock auf. Sie treten ein, sie sehen mich, sie sehen dich, sie weichen zurück. Ein leiser Schrei des Entsetzens. Sie schreien vor Entsetzen auf und fragen mich, warum. Ich sage, sie wollte mir die Brust aufsägen. Sie wollte mich in zwei Teile spalten. Sie wollte ihre Hand in meine Brust tauchen und sich nehmen, was mir gehört. Ich habe mich gewehrt. Ja.
Nein, so spielt sich das nicht ab.
Doch. Genau so spielt es sich ab.
Wegen deiner Hysterie. Wegen meiner lähmenden Angst. Wegen der versperrten Tür und der Luft, die langsam ausgeht.
Nein, hör zu. Wir streiten uns. Richtig. Du erhebst die Hand gegen mich, doch ich halte dich mit aller Kraft zurück. Und plötzlich fällst du auf die Knie und bittest mich um Verzeihung. Und ich streichle dir über das Haar und sage, steh auf. Und wir beben beide vor Rührung und versuchen zu begreifen, was uns geschieht. Und wir sprechen davon, dass wir manchmal Lust haben, den anderen zu töten, wie eine Sturmwelle, die über uns zusammenschlägt. Und du nimmst mich in die Arme und...
Nein, Beatrice.
Du nimmst mich in die Arme und wir sagen uns, dass wir knapp dem Tod entgangen sind und dass es sicher das ist, lieben.
Nein, Beatrice.
Nimm mich in deine Arme. Bitte. Jean, rette mich.
Ich kann nicht.
Ich flehe dich an. Rette mich.
Ich kann dich nicht retten, Beatrice.
Jean? Was? Was tust du?
Ich gehe, Beatrice.
Ich weine. Jean? Jean, warte. Jean? Ich weine. Ich weine, Jean. Ich weine. Jean, ich weine. Was ist los?
Jean und Beatrice. Hörspiel von Carole Fréchette. Aus dem kanadischen Französisch von Heinz Schwarzinger. Mit Liv Juliane Barin und Matthias Walter. Technische Realisation Christiana Schneggenburger und Birgit Schilling. Regieassistenz Cosima Hohl. Regie Stefan Dutt. Produktion Saarländischer Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2006.